Das Thema von heute Abend, liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer, ist vermutlich eines der schönsten Themen in dieser Themenreihe. Das heißt, ein glückliches Leben. Wie komme ich dazu? Wenn wir jetzt einmal so in die Reihe würde eine Frage so hineinstellen, ist jemand wirklich heute unter uns, der sagt, ich möchte nicht glücklich sein? Gibt es nicht. Kein Mensch hier auf Erden würde diese Behauptung aufstellen. Wisst ihr warum? Weil wir Menschen, wir wurden einmal geschaffen, um glücklich zu sein. Das war der Grundgedanke Gottes damals, wo er die Menschen geschaffen hatte. Er hatte das Universum vorbereitet, die Erde. Die Erde hat er mit Pflanzen und Tierwelt bebaut. Und dort mitten in diesem Paradies hatte der Herr die Menschen hineingestellt, damit sie glücklich werden. Und dann kam ein großes Problem mitten in diese Schöpfung hinein, das ist die Sünde, die eigentlich alles kaputt gemacht hat. Die Sünde, die die Leute verderben war. Und heute ist der Mensch auf der Suche nach diesem Glück. Wenn ich jetzt die zweite Frage stellen würde, sind wir alle glücklich? Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob wir jetzt zu 100%ig sagen würden, ja, wir sind alle glücklich, ich bin glücklich. Ich weiß es nicht. Weil nämlich nicht alle Menschen behaupten dieses. Nicht alle können sagen, ja, bei mir ist die Welt in Ordnung. Ich habe ein Ziel. Hat mich heute auf der Straße in Lörrach so gefreut, ein junges Mädchen, ich habe sie versucht einzuladen zu dieser Versammlung. Und dann sagte sie, ich brauche nicht kommen. Dann fragte ich, willst du dann wirklich nicht glücklich sein? Sie lächelte mich so an und sagte, weißt du, ich kenne Jesus, ich bin glücklich. Und das ist eigentlich so wunderbar, wenn ein Mensch weiß, was da eigentlich der Grund des Glückes ist. Ich habe mir so ein paar Sätze rausgeschrieben, was eigentlich die Welt, die Wissenschaft oder auch so berühmte Persönlichkeiten über Glück, wie sie das beschreiben. Ich möchte so etliche Zitate lesen, was wir finden in den Schriften. Aristoteles, das war ein Wissenschaftler, Biologe, Physiker und Philosoph, und er lebte schon vor Christus, 300 Jahre vor Christus circa. Und er beschreibt das Glück so. Das Glück ist das höchste Gut und Ziel des menschlichen Lebens. Und er geht davon aus, dass man glücklich ist, wenn man macht, was dem eigenen Charakter und dem individuellen Lebensaufgabe entspricht. Diese Definition ist sehr abstrakt, dafür aber allgemein gültig. Denn was jeden einzelnen Menschen glücklich macht, kann sehr unterschiedlich sein. In Wahrheit, das ist wirklich so. Das ist wirklich so, dass wir Menschen, wir suchen dieses Glück in ganz, ganz verschiedenen Bereichen. Man sucht Glück eigentlich dort, wo es nicht zu finden war. Man meint, man erreicht etwa, man hat das und das verschwindet wie ein Nebel. Man stellt fest, da fehlt was. Da fehlt wie ein Puzzle in diesem ganzen Gebilde und das ist nicht vollkommen. Aber gibt es wirklich einen Bereich, wo wir sagen können, ich bin glücklich? Ich möchte mit euch heute in die Bibel mit hineinschauen. In die Bibel, wo wir haben in Prediger Kapitel 2 so einen Menschen, der genau diese Frage gestellt hatte. Er sagt in Prediger Kapitel 2, Vers 1, ich dachte in meinem Herzen auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das war nichtig. Der weise Salomo, der beschreibt hier in diesem Kapitel, wer diesen Kapitel kennt, der beschreibt, er hat so manch einen Bereich einfach erreicht. Er hat das versucht zu machen und musste immer feststellen, irgendwas fehlt. Und dann macht er was anderes. Und ich möchte kurz in der Kürze der Zeit einmal dem zweiten Kapitel so mit hineinschauen. Einfach. Wir werden nicht alle Verse mit euch also durchlesen. Und doch so einige, damit wir einmal verstehen können, das Glück ist zu finden, aber nicht immer dort, wo wir es suchen. Ich lese jetzt mit euch Vers 3. Wenn man so diesen Vers liest, könnte man meinen, dass der Salomo, der lebte in unserer Zeit. Schaut mal, was er schreibt. Ich nahm mir vor, in meinem Herzen mein Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und mich an der Tore zu halten, bis ich sehe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gänzlichen Lebenstagen. unter dem Himmel. Er nahm sich vor, dass er dachte so in seinem Herzen, wenn er sein Leib würde mit Wein laben, dann würde er vielleicht glücklich sein. Wisst ihr, ich habe bei mir am Arbeitsplatz immer so ein Dilemma. Jedes Mal, wenn es zum Wochenende geht, die fragen mich dann, was machst du da am Wochenende? Ja, was mache ich dann? Ich gehe zur Kirche. Und die beschreiben mir dann, wie das so wohl langweilig sein könnte, aber die machen dann von Freitag abends bis Sonntag sehr in die Nacht hinein Partys. Aber am Montag, wenn ich dann frage nach dem Glück, sind die nicht so glücklich wie ich. Und das ist genauso wie dieser Salomo sagt, er versuchte mit Wein. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo die meisten Menschen, die versuchen einfach durch den Wein abzuschalten. Alkohol, Drogen und so weiter in diese Richtung. Und der Mensch versucht einfach glücklich zu sein, mindestens für eine ganz, ganz kurze Zeit. Das reicht ihnen schon, einen Abend glücklich zu sein. Und dann die Rest der Woche arbeiten sie dafür weiter. Und sie sind nicht in der Lage, dieses Glück zu erreichen. Wenn wir in die Verse 4 bis 10 mal hineinschauen, ich werde uns kurz hier mal so auszugsweise lesen. Vers 4. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Und weiter beschreibt er Salomo von dem Reichtum, die er hatte. Übrigens, in der Zeit, wo Salomo lebte, das war so ein Reichtum damals auf Erde oder in der Umgebung. Das Silber war nichts mehr wert. Da war so viel Gold da, dass das Silber nichts mehr wert war. Salomo war ein sehr, sehr reicher Mensch. Er war jemand, der was an Reichtum angeht, so viel angehäuft hatte, dass er weder er noch seine Kinder und Kindeskinder es verbrauchen könnte. Er hatte danach gestrebt. Und dann lesen wir Vers 11. Vielleicht könnte man sagen, wenn man so ein reicher Mensch, man kann sich doch alles leisten, man hat doch alles. Und das ist heute wir leben in einer Gesellschaft, wo ein Mensch, das ist wie nach einem Nebel, also trachtet er. Er will reich werden. Höre ich immer wieder unter jüngere Generation, wenn ich 1 Million, nee, 2, okay, 3 würde mir dann auch reichen. Wenn sie das hätten, dann. Aber dann zählen die auf, nee, das wäre doch zu wenig, die würden das schon ein bisschen mehr. Man meinte, wenn man das alles hat, dann ist man glücklich. Hier ist ein Mensch, der wirklich dieses alles gehabt hatte. Alles. Er hatte scheinbar das Ziel erreicht. Ich habe neulich so ein Zeugnis gehört von einem jungen Menschen, der war noch keine 30 und der hatte das Leben sich genommen. Mit einem Abschiedsbrief, der sagte in diesem Abschiedsbrief so ein Gedanke: Ich habe alles erreicht. Ich bin reich, ich bin populär geworden, ich habe alles. Aber da ist nichts, was mich hält. Und ich gehe aus dem Leben. Liebe Freunde, liebe Zuhörer, das ist eine Fata Morgana. Etwas, was ein Mensch greift, er versucht etwas zu greifen, was nicht da ist. Salomo, der sagt dann im Vers 11 so ein Gedanke: Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und Nichtbleibendes unter der Sonne. Ich denke, lieber Zuhörer, ob du jetzt vielleicht von zu Hause diese Predigt zuhörst und darüber nachdenkst, was heute hier gesagt wird, so hier ist ein Mensch, der diese Botschaft geschrieben hat. Er hat versucht das mit dem Reichtum. Und er sagt, ein Haschen nach Wind. Wisst ihr eigentlich, was das ist, ein Haschen nach Wind? Das ist etwas, was es nicht gibt. Etwas, wonach ein Mensch strebt und er kann das nicht erreichen. Wie traurig eigentlich. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen, die laufen diesem nach, die versuchen Glück zu suchen. Glück zu suchen in den Orten, wo es von diesem Glück nicht mal zu riechen ist. Weiter beschreibt er im Vers 8 dieser Weiser Salomo und er sagt hier, ich lese mal den Vers 8 jetzt einmal. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zum Wohllust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo dieses Problem, Frauen über Frauen, das ist ein Problem, was eigentlich von den jüngeren Generationen anfängt und vermutlich bis ins hohe Alter nicht aufhört. Ich habe mal so ein Beispiel gehört, ein Bruder, der arbeitete in einem Altenheim und dort pflegte er einen alten Mann. Und dieser alte Mann, der hat immer wieder darauf gepocht, er hat in seinem Leben 300 Frauen gehabt. Und eines Tages sagte dieser Bruder dann, du Alter, sag mal, du hast 300 Frauen gehabt, wo sind die denn alle? Jetzt bist du hier im Altenheim alleine und kein Mensch braucht die. Aber dieser Mann, der hatte nicht toppen können in diesem Salomo. Wisst ihr, wie viele Frauen Salomo hatte? Also wir lesen in 1. Könige 11, Verse 2 und 3 so einen Satz. Er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Und er sagt, haschen nach Wind. Scheinbar, da hat man etwas erreicht und doch sagt er so passend, alles dieses ist etwas nicht zu gebrauchen. Etwas, was man nicht die Seele fühlt. Etwas, was so wie eine Fata Morgana ist. Und der Mensch auch in unserer Gesellschaft, der trachtet danach, der geht von einer Ecke in die andere, von einer Dunkelheit in die andere hinein und der wird nicht glücklich. Weiter beschreibt er Vers 9, dass er von der Größe, er sagt hier, und ich würde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Er hatte Macht erreicht. Übrigens, dieses Problem ist heute auch unter unserer Gesellschaft sehr stark verbreitet. Auch nicht nur in der Gesellschaft, auch in den Gemeinden sind Menschen, die nach der Macht streben, die etwas erreichen wollen, die etwas im Leben, die meinen, wenn sie das erreichen oder das, dann. Und siehe da, ein Haschen nach Wind, sagt Salomo. Die hat das versucht und hat ihm nichts gebracht. Er sagt dann weiter in Verse 12 bis 15 so, dass er suchte nach Weisheit, diese Suche nach der Bildung. Geschwister, darf ich mal fragen, fällt uns was auf, wenn wir so über die Bildung reden, über die Hochschulen? Also soweit ich kenne, die meisten jungen Menschen, die reden schon in der Schule, in der Ende der 10., 11. Klasse, dass sie studieren gehen. Wir haben eine ganze Gesellschaft von Studenten, und die Firmen, die fragen immer wieder nach Arbeiten, die heute noch arbeiten wollen. Arbeiter gibt es in unserer Gesellschaft weniger. Warum? Weil sie versuchen, das Glück zu suchen in dieser Bildung, in der einmal auch Salomo mit hineingetappt ist. Und auch über dieses musste er sagen, es ist nichts. Einfach leer. Ich habe mir so mal statistisch nachgeschaut. Wisst ihr eigentlich, dass im Jahre 2023, das sind zwei Jahre zurück, allein hier in Deutschland 10.300 Menschen sich das Leben nahmen. Und ungefähr 50, bei 50 versuchen, das Leben zu nehmen, klappt einer. Merken wir, wie viele Menschen einfach am Ende sind, am Ende seiner Weisheit, am Ende seines Lebens, sie wissen nicht, wie es weitergeht. Warum? Weil sie glücklich sein wollen. Und dieses Glück finden sie nicht. Das ist eigentlich so eine sehr traurige Statistik, die man so heute im Internet findet. Und das ist etwas aber was unser Leben hier in dieser Gesellschaft darstellt. Aber wo ist das Glück? Wo ist das Glück eigentlich? Was können wir heute sagen? Dass gibt es wirklich einen Ausweg aus diesem Labyrinth? Aus diesem Labyrinth, wo die Menschen, die jagen, die hauschen nach etwas, die jagen einer nach dem anderen und die finden das nicht. Gibt es das? Ich würde gerne, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, heute einmal fragen, liebe Geschwister, dass wir einmal laut sagen können, ja, ich bin glücklich und ich habe einen Grund dafür. Und das ist nicht Reichtum, das ist nicht etwas, was wir auf Erden verlieren können, sondern etwas, was wo ganz anders ist. Wir haben in der Bibel so ein interessanter Gedanke. Wenn wir jetzt lesen von David, das war der Vater von Salomo, Von ihm lesen wir etwas ganz anderes. David selbst, der hat ein sehr schweres Leben. Sein Leben war bezeichnet von einem Kampf, von Kriegen, von schwierigen Lagen, von etwas, was er eigentlich selbst nicht erreichen könnte. Und er sagt im Psalm 131 so ein Gedanke, Psalm 131, Vers 2, nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Liebe Freunde, lasst uns einmal diese Frage stellen, warum war das so? Warum ein Mensch, der reich ist, der alles hatte, der Gefühle hatte, Überfluss, der sagte, alles haschen nach Wind, und ein Mensch, der so ein schweres Leben hatte. Das war nicht, also der König David war nicht jemand, der wirklich ein gutes, vorbildliches Leben geführt hatte. Und doch sagt er, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Das hat Gründe. Ich möchte mit euch jetzt in den nächsten paar Minuten kurz uns einmal widmen, einem wunderbaren Psalm, das ist der Psalm 23. Und in diesem 23. Psalm zeigt uns David 10 Gründe, warum es lohnt sich, mit dem Herrn zu gehen und warum der Mensch glücklich sein kann. 10-mal. 10-mal also lesen wir immer wieder, was das hat. Psalm 23. Die meisten von uns kennen diesen Psalm auswendig. Und doch will ich mit euch so kurz in der Kürze der Zeit versuchen, diesen Gedanken rauszunehmen aus diesem Psalm. Ja. Er sagt ja, der erste Vers, der sagt so ein wunderbarer Gedanke, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ist das nicht ein Paradox? Der schreibt nicht, ich bin reich, ich habe viele Frauen, ich habe Wein, ich habe alles. Nein, der sagt, mein Herr ist mein Hirte. Und alles ist gut, mit meinen Worten. Liebe Freunde, das ist so etwas Wunderbares. Und ich denke, dass die Menschen, die in Wahrheit den Herrn als Hirten und als Heiland angenommen haben, die können dieses bezeugen, Herr, danke, danke, dass ich mit dir durch diese Zeit gehen darf. Dass du derjenige bist, der mich führt. Er sagt dann weiter im Vers 2, er weidet mich auf eine grüne Au und führt mich zum frischen, zum stillen Wasser. Wisst ihr, was dieser Vers eigentlich aussagt? Dieser Durst der Seele, was die Menschen hier auf Erden versuchen zu fühlen mit den ganzen Problematiken, in der sie hinein sich gestürzt sind. Dieser Durst der Seele, sagt er, stillt dieser gute Hirte. Er führt David zum frischen Wasser. Er sagt dann weiter im Vers 3, er quicket meine Seele. Er führt mich auf eine rechte Straße. Liebe Freunde, vielleicht möchte ich mich noch einmal an dir widmen, dir von zu Hause im Livestream diese Botschaft zuhören und merken, ich bin total unglücklich. Deine Seele kann Jesus Christus erquicken. Er allein. Er hat die Möglichkeit dazu. Er hat dieses frische Wasser, der uns dieser Durst der Seele einmal stillen kann. Er ist da. Wir haben heute auf der Straße, wo wir waren, mit zwei Personen gesprochen und dann sagten sie so einen Satz, wenn wir Jesus nicht hätten, wir wären schief verloren gegangen. Wir wissen, er ist da. Genauso wie wir heute hier stehen, ist er leibhaft da. Wir spüren ihn. Liebe Freunde, genau das ist die Wahrheit. Dieser gute Hirte, er ist nicht irgendwo, nicht aus irgendeiner Geschichte genommen, sondern in Wahrheit, er ist er ist heute der Herr aller Dinge, die uns glücklich machen will. Er quicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte, auch durch Tal der Totenschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Wenn wir einmal kurz so hineinschauen in diesen Tal der Todesschatten, liebe Freunde, dieser Tal, der kann uns schneller erreichen, als wir es uns lieb ist. Es kann in unserem Leben ein Moment kommen, wo wir etwas vielleicht verlieren, wo wir den Glauben verlieren, wo wir einfach verlieren die Hoffnung, wir verlieren den Glauben an unsere Mitmenschen, sogar vielleicht den Glauben an die Gemeinde selbst, an Jesus. Und dann sitzen wir auf einmal da, in diesem Tal der Todesschatten, und wir haben keinen Ausweg. David, der sagte, so fürchte ich doch kein Unglück. Sogar wenn ich dort hineinkomme, fürchte ich kein Unglück. weil er ist derjenige, der mich begleitet. Er spricht dann weiter im Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Diese Trostworte, die David hier niedergeschrieben hat in diesem Psalm, das war ein Teil seines Lebens. David war derjenige, der wirklich sein Leben oft unter den Feinden gelebt hatte. Wie oft war der auf der Flucht von Saul, auf der Flucht von den Feinden, er war auf der Flucht von seinem eigenen Sohn. Und er sagte hier diesen Gedanke, mitten in diesen Problematiken bist du da. Liebe Geschwister, wisst ihr, was das Gute ist, wenn wir das Glück nicht in diesen irdischen Gaben, irdischen Sachen suchen, sondern bei dem, der es geben kann, weil er geht nicht. Er hat verheißen, mit uns zu sein. Er hat verheißen, mit uns durch dieses Leben zu gehen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Freunde, das ist doch so ein wunderbarer Botschaft. Und diese Frage, wie komme ich dann dazu, zu diesem Glück? Was ist eigentlich dieser Bereich, wo kann ich das greifen, einmal nehmen, im Leben anwenden? Und dann sagt er, dem letzten Vers aus diesem Psalm heißt das, nur gute Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hier nach diesem Psalm, wenn man dem so zuhört oder dem liest, da möchte man wirklich nur ein Wort sagen, Amen. Herr, in Wahrheit, so ist das, wenn wir mit dir durch diese Zeit gehen. Aber vielleicht hörst du diese Botschaft heute zu und sagst, in meinem Leben ist das nicht so. In meinem Leben ist das ganz, ganz anders. Vielleicht bist du heute da und du hörst diese Worte zu und sagst, glücklich, ist das wirklich wahr, was wir heute hören? Und ich kann dir nur eins bezeugen, das ist wirklich wahr. Denn wir haben diese Botschaft nicht aus den Gedanken rausgenommen, sondern aus dem Wort Gottes. Aus dem, der uns das Glück geben kann. Und das ist unser Herr Jesus. Er sagt in Matthäus Kapitel 11, Vers 29, so ein wunderbarer Gedanke. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Diese Ruhe, die ist nicht zu finden in dieser Welt. In dieser Welt, egal was wir machen, ob wir dort in dieser Welt auf der Suche nach Freunden sind, auf der Suche nach etwas, was uns unsere Seele erfüllt oder sonst etwas. Das wird immer enden wie ein Harschen nach Wind, immer. Weil dort ist das Glück nicht zu finden. Das Glück ist in Jesus Christus. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn wir ihn aufnehmen als unseren persönlichen Heiland, wenn wir ihn einmal in unserem Leben hineingehen lassen, wir werden aus Gnaden einmal, das geschieht aus Gnaden, glücklich werden, ein erfülltes Leben haben. Wir werden nicht mehr als Menschen, die in der Finsternis tappen, durch diese Zeit gehen, sondern an jemandem, der in Wahrheit dieses aussprechen können, ich bin glücklich, weil ich Jesus habe. Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich möchte uns heute wirklich alle einladen zu diesem Herrn. Ob wir zu den Kindern gehören oder wir weiter Erwachsene sind, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, Zuhörer, lasst uns noch einmal überprüfen, bin ich glücklich, dann lasst uns an ihm ein Jochzen einmal darbringen. Wenn wir merken, ich brauche das Glück, das muss neu entfacht werden in meinem Leben, dann lade ich dich heute ein, zu Jesus zu kommen. Wir werden jetzt wieder mit euch zusammen ein Lied singen. Ein Lied, und während dieses Lied singen, darfst du einfach nach vorne kommen. Du darfst dich vor dem Herrn niederknien und sagen, Herr, ich brauche dich, komme du in mein Leben. Und du wirst merken, dass dieses geschieht. Wir werden das so machen wie auch die letzte Mal. Ich werde jetzt nicht lange euch überreden in diesem. Möge der Herr es tun, in seiner Gnade, durch sein Wort, im Nachdenken darüber, was wir gehört haben. Aber wenn du merkst, dass er dich ruft, dann komme zu ihm. Er ruft dich nur aus einem einzigen Grund. Er will dich glücklich machen.